Es sind dunkle Tage, in denen wir leben. Darüber kann der herrliche Sonnenschein nicht hinwegtäuschen. Wir haben fast die ganze Woche Sonne und trotzdem ist es dunkel. Es sind Tage, die wir in dieser Zeit nicht mehr für möglich gehalten haben. Wenige hundert Kilometer von hier fallen Bomben auf Städte. Jede Nacht. Es werden Menschen getötet. Oder sie müssen unter Lebensgefahr aus ihrer Heimat fliehen. Lebensgrundlagen werden vernichtet und ein Land wird systematisch zerstört. Und die Welt sieht mehr oder weniger ohnmächtig zu. Wir sind hilflos. Keiner weiß, wie man dieser entsetzlichen Gewalt Einhalt gebieten könnte. Und wir hätten es wissen können, was die Welt jetzt erlebt. Der Krieg wütet nicht erst seit 17 Tagen, sondern schon viele Jahre. Nämlich im Osten der Ukraine und in Syrien, wo 500.000 Menschen fast getötet wurden, wo 7 Millionen Menschen auf der Flucht sind. Und davor schon in Tschetschenien mit einer ungeheuren Brutalität, wo Städte, Landstriche völlig ausgelöscht wurden. Und nun vor unserer Haustür. Wie wird es den Menschen gehen, die Angehörige verloren haben, die um das Leben ihrer Lieben bangen? Wie wird es denen gehen, denen Häuser und Heimat genommen wird, die unter größten Gefahren fliehen mussten, beschossen werden dabei und sich nun in fremden Ländern zurechtfinden müssen? Wie kann man dieses entsetzliche Leid bloß aushalten? Und wie soll man mit dieser himmelschreienden Ungerechtigkeit umgehen? Man kann nur zum Himmel schreien. Man kann Gott um Hilfe bitten. Und wenn die eigenen Worte fehlen, dann kann man die Worte anderer nehmen. Wie gut ist es da, dass es Psalmen gibt, die man beten kann, nachbeten, nachsprechen, wenn keine eigenen Worte mehr da sind. Psalmen können helfen zum Beten. Wir hören heute auf einen der für heute vorgeschlagenen Texte, Psalm 35, die Verse 1 bis 16. Gott, komm mir zur Hilfe. Von David. Führe den Streit, Herr, mit denen, die gegen mich streiten. Führe den Kampf mit denen, die gegen mich kämpfen. Nimm Rundschild und Langschild, steh auf und komm mir zur Hilfe. Zücke Speer und Streitaxt. Richte sie gegen meine Verfolger. Sag zu mir, ich bin deine Rettung. In Grund und Boden sollen sie sich schämen, die mich zur Strecke bringen wollen. Rot vor Scham sollen sie zurückweichen, die auf mein Unglück aus sind. Sie sollen sein wie die Spreu im Wind, wie der Engel des Herrn, der sie vertreibt. Wenn der Engel des Herrn sie vertreibt. Ihr Weg soll dunkel sein und spiegelglatt, wenn der Engel des Herrn sie verfolgt. Denn grundlos legen sie ein Netz für mich aus, grundlos haben sie mir eine Grube gegraben. Verderben soll über den Übeltäter kommen, ohne dass er es merkt. In dem Netz, das er heimlich gelegt hat, soll er sich selbst verfangen. So wird er in sein Verderben stürzen. Ich aber juble über den Herrn. Ich freue mich über seine Hilfe. Mit allen Gliedern meines Körpers bekenne ich, Herr, wer ist wie du? Du rettest den Armen vor dem, der stärker ist als er. Du schützt den Armen und Wehrlosen vor dem, der ihn berauben will. Gewalttätige Zeugen treten gegen mich auf. Sie fragen mich Dinge, die ich nicht weiß. Gutes vergelten sie mir mit Bösem. Sie trachten mir nach dem Leben. Doch einst, als sie krank waren, habe ich aus Mitleid Trauerkleider angezogen. Mit Fasten habe ich mich geplagt und immer wieder für sie gebetet. Ich ging umher in Trauer um einen Freund, um einen Bruder. Ich beugte mich im Staub, wie man seine Mutter beklagt. Doch als ich selbst ins Unglück stürzte, liefen sie in Schadenfreude zusammen. Sie taten sich gegen mich zusammen. Fremde, die ich überhaupt nicht kannte, zerrissen vor Empörung ihre Kleider. Sie hörten nicht auf zu schimpfen. Als ich diesen Bibeltext zum ersten Mal las, dachte ich spontan, dass er sehr genau in unsere augenblickliche Situation passt. Beim genaueren Nachdenken darüber merkte ich, dass man den Psalm in drei verschiedene Richtungen auslegen kann, nämlich im Blick auf David, der diesen Psalm geschrieben hat, natürlich, dann, wie schon gesagt, im Blick auf die Menschen, die leiden, heute in der Ukraine und überall in unserer Zeit und in unserer Welt, und schließlich im Blick auf Jesus, wegen seines Leidens und Sterbens, wegen seiner Passion ist der Psalm für diese Woche ausgewählt worden. Ich habe wieder einige Punkte gefunden, die wir bedenken sollten. Erstens, bitte um Beistand. Führe den Streit, Herr, mit denen, die gegen mich streiten. Führe den Kampf mit denen, die gegen mich kämpfen. Nimm Rundschild und Langschild, steh auf und komm mir zur Hilfe. Zücke Speer und Streitaxt, richte sie gegen meine Verfolger. Sag zu mir, ich bin deine Rettung. Das hört sich sehr kämpferisch an, ja geradezu kriegerisch. Streiten und kämpfen mit Rundschild und Langschild, das sind Waffen zur Abwehr von Angriffen. Dann aber auch mit Speer und Streitaxt, also mit Waffen zum Angriff, zum Gegenangriff, zur Verteidigung des eigenen Lebens vor den Angreifern. David wurde in seinem Leben mehrfach schwer angegriffen. Wir haben in den letzten Predigten öfter davon gehört, wenn wir Psalmen gelesen und ausgelegt haben. Er stand sozusagen mit dem Rücken zur Wand. Er musste fliehen oder sich verteidigen. Das geht nur so. Entweder fliehen oder sich verteidigen. Bemerkenswert ist, dass er hier Gott um Beistand bittet, dass Gott ihm hilft, für ihn kämpft, für ihn streitet, für ihn die Waffen ergreift, sie gegen seine Verfolger richtet und David dann aufrichtet und ihm sagt, ich, Gott, bin deine Rettung. Natürlich hat David bei diesem Gebet nicht im Sessel gesessen und die Hände in den Schoß gelegt. Er hat selbst gekämpft, er hat sich selbst verteidigt und ist teilweise auch geflohen, was gerade möglich war. Wenn man angegriffen wird, muss man sich zur Wehr setzen oder man wird getötet. Wir denken natürlich dabei an die Menschen in der Ukraine. Sie wurden ohne eigenes Verschulden massiv angegriffen. Und zweimal steht hier im Psalm, ohne Grund werde ich angegriffen. Sie werden getötet, ausgehungert, vertrieben. Auch wenn ich selbst den Waffendienst verweigert habe, als ich jung war, verstehe ich gut, dass man in dieser Situation zu den Waffen greift. Ich verstehe das gut. Und dass sie um Waffen bitten, um Abwehrwaffen und um Offensivwaffen. Ich kann auch verstehen, dass viele Politiker ihre Meinung geändert haben und nun bereit sind, Waffen zu liefern. Ich verstehe das. Und was können wir tun? Bei so himmelschreiendem Leid können wir zum Himmel schreien. Wir können Gott um Beistand bitten, um Hilfe, dass er für die Angegriffenen kämpft auf ihrer Seite. Und wir können denen beistehen, die geflüchtet sind, ihnen Hilfsgüter schicken, spenden, ihnen vielleicht einen Unterschlupf bieten für eine Zeit. Und wie ist es bei Jesus? Auch er wurde angegriffen, ins Gesicht geschlagen. Jesus nimmt das Unrecht nicht hin. Er leistet Widerstand. Er sagt zu dem, der ihn schlägt, wenn ich etwas Unrechtes getan habe, gesagt habe, dann weise es mir nach. Bin ich aber im Recht, warum schlägst du mich? Er lässt das nicht einfach so mit sich machen. Er wehrt sich dagegen. Aber schon bald danach geht Jesus den ganz anderen Weg, weil er weiß, dass er für die Schuld aller Menschen leiden und sterben soll, lässt er all das Unrecht über sich ergehen. Alles, was man ihm antat, lässt er über sich ergehen. Er geht diesen Weg für uns. Das zweite, Unglück über die Übeltäter. Rot vor Scham sollen sie zurückweichen, die auf mein Unglück aus sind. Sie sollen sein wie die Spreu im Wind, wenn der Engel des Herrn sie vertreibt. Ihr Weg soll dunkel sein und spiegelglatt, wenn der Engel des Herrn sie verfolgt. Denn grundlos legten sie mir ein Netz aus. Grundlos haben sie für mich eine Grube gegraben. Verderben soll über diese Übeltäter kommen. In dem Netz, das sie heimlich ausgelegt haben, sollen sie sich selbst verfangen. David wünscht alles Unglück dieser Welt über die herab, die ihn ins Unglück stürzen wollen. Sie sollen genau das erleben, was sie ihm antun wollen und antun. Vom Sturm weggeblasen werden, in die Grube versenkt, im Netz ihrer eigenen unverschämten Lügen verfangen. Das ist verständlich, wenn man bedenkt, was David erlebt hat. Gleich zweimal ist hier vom Engel des Herrn die Rede. Ich weiß nicht, was ihr für Vorstellungen von Engeln habt und von der Art, wie Engel wirken. Neulich teilte ein Bekannter im Internet dieses Bild. Sehr beeindruckend. Darunter stand Engel über Kiew. Das Foto ist echt, der Ort leider nicht. Aber genau das würden wir uns wünschen, dass so ein Engel über Kiew steht, dass Gott sich auf die Seite der Bedrängten stellt, ein sichtbares Zeichen gibt zum Schutz, zum Frieden. Das würden wir uns wünschen und dass es dann auch passiert, dass Frieden kommt. David sieht die Sache mit dem Engel ganz anders. Sie sollen sein wie die Spreu im Wind, wenn der Engel des Herrn sie vertreibt. Ihr Weg soll dunkel sein und spiegelglatt, wenn der Engel des Herrn sie verfolgt. Der Engel des Herrn ist hier einer, vor dem man fliehen muss, der verfolgt und vertreibt, der sich auf die Seite der Bedrängten stellt und für sie kämpft. Der Engel des Herrn soll dieses Unglück bringen, um das David hier betet. Wobei die Bitte um Unglück über die Übeltäter einen sehr bitteren Beigeschmack hat. Viele russische Soldaten sind junge Männer, 18, 19, 20 Jahre alt, Wehrdienstleistende, Wehrpflichtige, denen man erzählt hat, sie fahren ins Manöver, wie ein Ausflug. Und sie finden sich in einem schrecklichen Krieg wieder. In einem Aggressionskrieg mit schwersten Kriegsverbrechen. Und sie sind beteiligt, obwohl sie es gar nicht wollen. Viele Russen zu Hause befürworten die militärische Sonderaktion, so wird sie genannt, Krieg darf man nicht sagen. Sie wissen einfach nicht, dass es eine brutale Aggression mit schrecklichsten Kriegsverbrechen sind. Sie wissen es nicht. Jesus hat im Blick auf die Gewalt, die ihm am Kreuz angetan wurde, gesagt, Vater, vergib ihnen. Sie wissen nicht, was sie tun. So kann man sich auch für die beten, die in Dinge hineingezogen werden, die sie freiwillig nicht tun würden und bei ausreichender Information nicht befürworten würden. Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Auch bei Jesus musste ich an Engel denken, in Gethsemane, als er verzweifelt mit Gott ringt und diesen Weg zum Kreuz eigentlich nicht gehen will. Und als er sich so durchringt und sagt, Vater, dein Wille geschehe, da heißt es, da wird berichtet, da erschien ihm ein Engel vom Himmel und gab ihm Kraft, diesen Weg zu gehen. Und als Jesus verhaftet wird, sagt er dem, der ihn verteidigt, mit Gewalt verteidigt, weißt du nicht, dass ich nur meinen Vater um Hilfe bitten brauche und er schickt mir sofort mehr als 12 Legionen Engel. Also Jesus hätte diese Engel alle haben können, 12 Legionen, ich habe nicht nachgeschaut, wie viele das sind. Er hätte sie haben können und hat sie nicht in Anspruch genommen. Und bei der Auferstehung dann heißt es, da bebte plötzlich die Erde, denn der Engel des Herrn kam vom Himmel herab, trat an das Grab und rollte den Stein weg und setzte sich darauf. Er öffnet den Weg für die Auferstehung, der Engel des Herrn. Mit anderen Worten heißt es, in kritischen Situationen sind Engel da, bei Jesus und bei uns. Sie sind bereit zu helfen, wenn wir in Not sind, zu stärken. In diesem Leben und im zukünftigen Leben, wenn in diesem Leben keine Hilfe mehr möglich ist. Der dritte Punkt, den ich im Psalm lese, ist die Anbetung der Angegriffenen. Ich aber juble über den Herrn, ich freue mich über seine Hilfe. Mit allen Gliedern meines Körpers bekenne ich, Herr, wer ist wie du? Du rettest den Armen vor dem, der stärker ist als er. Du schützt den Armen und Wehrlosen vor dem, der ihn berauben will. Wo der Jubel bei David plötzlich herkommt, bleibt unklar. Wir hatten das schon öfter in den Psalmen. Es kommt ganz unmotiviert, dieser Jubel. Ob Gott Frieden ins Herz gegeben hat, trotz andauernder Bedrängnis, wir wissen es nicht. Ob der Engel des Herrn endlich zur Hilfe geeilt ist, eingegriffen hat und gegen die Feinde gekämpft hat, wir wissen es nicht. Ob David das Ganze im Rückblick schreibt, wir wissen es nicht. Tatsache ist, David betet mit jeder Faser seines Lebens an. Oder wie es hier im Psalm heißt, mit allen Gliedern meines Körpers. Tatsache ist auch, dass man das nicht selbst machen kann. Wenn, dann wird es einem geschenkt. Oft wohl auch nur, wenn man aus den heißen Kämpfen entronnen ist. Im Rückblick, da mag es vielleicht gehen. Und es wird wohl auch selten nur die jubelnde Anbetung sein, wie hier bei David, sondern eher verhaltene, stille Anbetung. Anbetung, die aus Schmerzen geboren ist. So wie bei Jesus am Kreuz, der betet, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Es ist Ausdruck des Vertrauens, der Hingabe bis zum Äußersten. Auch da, wo wir Wege geführt werden, die wir nicht wollen oder nicht verstehen, können wir lernen, Gott zu vertrauen und ihn zu ehren, ihn anzubeten. Aber das ist immer unter Schmerzen geboren. Gern hätte ich an dieser Stelle die Predigt beendet mit einem kleinen Happy End, mit verhaltener Anbetung wenigstens. Aber im Psalm kommt dann doch noch ein Punkt, der schwerer ist. Verrat durch die Vertrauten. Gewalttätige Zeugen treten gegen mich auf. Gutes vergelten sie mir mit Bösem. Sie trachten mir nach dem Leben. Doch einst, als sie krank waren, habe ich aus Mitleid Trauerkleider getragen. Immer wieder habe ich für sie gebetet. Ich ging in Trauer umher, um einen Freund, um einen Bruder. Doch als ich selbst ins Unglück stürzte, liefen sie voller Schadenfreude zusammen. Ja, sie taten sich gegen mich zusammen. Sie hörten nicht auf zu schimpfen. Es sind Freunde, Vertraute, die David das Leben schwer machen, die es ihm zur Hölle machen. Sie bringen falsche Anklagen vor, Menschen, um die er sich gesorgt hat, Menschen, für die er gebetet hat, als sie krank waren. Und nun fallen sie ihm in den Rücken. Sie sind schadenfroh, sie empören sich über ihn. Was für ein Vertrauensbruch. Wie schwer muss das für David gewesen sein? Das ist schlimm, wenn Freunde sich gegen einen wenden. Ukrainer und Russen waren Freunde, Brüder, Brudervölker. Sie sind gegeneinander aufgehetzt worden. Einige wenige haben die Brüder ins Verderben gestürzt. Sie sind wie Kain und Abel. Einer erschlägt den anderen. Man kann nur beten, dass Abel überlebt und dass die Strafe für Kain nicht zu hart wird. Und auch Jesus ist von seinen Vertrauten verraten worden. Judas hat ihn ausgeliefert für Geld an die, die ihn hinrichten. Vielleicht auch aus Enttäuschung. Petrus hat mehrfach geleugnet, ihn überhaupt zu kennen, obwohl er 3 Jahre mit ihm unterwegs war. Fast alle anderen haben sich in Sicherheit gebracht, als Jesus ans Kreuz genagelt wurde. Als er einen qualvollen Tod starb für sie und für uns. Verständlich ist es, dass sie sich aus dem Staub gemacht haben, ja, aber doppelt schmerzhaft für Jesus. Was bleibt am Ende zu sagen? Jesus hat sich angesichts der Gefahr nicht aus dem Staub gemacht. Jesus hat sich selbst nicht in Sicherheit gebracht. Jesus hat uns Sicherheit gebracht. Durch sein Leiden und Sterben bringt Jesus Vergebung und Versöhnung in unsere finsteren Welt. Jesus lädt uns ein zum Glauben, zum Vertrauen auf Gott. Trotz aller Grausamkeit, aller Sünde, Jesus lädt ein zur Rettung vor dem Verderben. Sie ist immer noch möglich. Irdische Rettung und ewige Rettung. Jesus kann und will Frieden geben im Streit und Frieden mit Gott, auch in unseren Tagen. Beten wir weiter im Vertrauen zu Gott, dass er hilft in dieser entsetzlichen Not und dass er rettet für Zeit und Ewigkeit. Amen.